Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, der Podcast von Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Heute zur Episode 7 aus gutem Grund zum Thema Arbeitslosigkeit. Warum aus gutem Grund? Weil wir einerseits uns am Dienstag an einer Kundgebung im Zuge der Budgetdebatte im Nationalrat für eine Erhöhung der Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld auf 80% beteiligt haben. Und andererseits war im Zuge der im letzten Herbst begonnen habenden Wirtschaftskrise, die durch die Covid-19-Pandemie noch weiter verschärft worden ist, Österreich sich mittlerweile auf einem Niveau der Arbeitslosigkeit befindet, wie seit 1945 nicht mehr. An den Mikrofonen für euch sind heute
Randy,
Franz,
Axel
und Brigitte. Ja, der Axel hat es eh schon gesagt, also wir waren am Dienstag, am 26. Mai bei einer Kundgebung von Parlament. Läuft ja derzeit die Budgetdebatte und wir haben gefordert, dass eben die Nettoersatzrate für das Arbeitslosengeld erhöht wird. Der Axel hat es eh schon gesagt, wir haben ja derzeit 600.000 ungefähr Arbeitslose, sehr viele Menschen, Millionen, über 1 Million Menschen in Kurzarbeit. Ja, die Frage ist heute, oder das Thema ist eben heute die Arbeitslosigkeit und welche Möglichkeiten gibt es, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, beziehungsweise welche anderen Instrumente gibt es noch? Momentan ist ja die Nettoersatzrate 55%. Und bei der Veranstaltung, bei der Kundgebung haben wir erklärt, also Österreich ist mit den 55% unter dem OECD-Durchschnitt. Der OECD-Durchschnitt ist 63%. Das heißt, hinter uns liegen nur mehr Großbritannien, Rumänien, Griechenland und Polen. Also Länder wie Bulgarien oder Israel, da ist ja derzeitiger Bundeskanzler, ist ja ein Freund von Israel, wie jetzt immer mehr mitkriege. Sogar die haben über 75%. Also da könnte sich der Bundeskanzler zum Beispiel schon einmal ein Beispiel dran nehmen. Ja, und wir fordern eben 80% von der Nettoersatzrate. Also an der Nettoersatzrate. Und es hat eine Umfrage gegeben in der Arbeiterkammer unter den Beschäftigten. Und auch Beschäftigte sagen, ja, also das Arbeitslosengeld muss angehoben werden. 60% der Befragten sagen, also es soll auch 80% sein. Also da haben wir eine ganz eine gute Zustimmung. Das Arbeitslosengeld, ich habe mir das angeschaut, war, also ich habe jetzt die Zahlen von 2018, war bei den Frauen im Durchschnitt 870 Euro, netto 12-mal im Jahr. Bei den Männern war der Durchschnitt 1040 Euro. Euro. Also das heißt, Frauen haben wiederum weniger Geld zur Verfügung, wie halt auch bei vielen Löhnen und Gehältern. Die Notstandshilfe war so im Durchschnitt bei den Frauen 720 Euro und bei den Männern 830 Euro. Also das heißt, man muss mit dem Geld leben, man muss Miete zahlen, man hat Kreditrückzahlungen, es gibt Reparaturen.
Kinder möglicherweise noch?
Kinder, genau. Kinder, ja, und möglicherweise auch von der Bildung, also für die Kinder, Schulbildung, ist auch was zum Zahlen. Ich möchte, also ich war vor 30 Jahren ungefähr, war das schon, in Oberösterreich, da haben wir von den ÖGB-Frauen eine Veranstaltung gehabt mit Frauen, die armutsgefährdet sind. Und da ist die Frage gestellt worden damals, was würdest du mit 1.000 Schilling machen? Also das sind heute umgerechnet 80 Euro. Und da haben sehr viele Frauen eben gesagt, sie würden das für die Wohnung verwenden oder für Reparaturen oder eben für die Kinder, für die Wohnung oder endlich einmal in Urlaub fahren. Also so war die Situation auch schon vor 30 Jahren.
Das Interessante ist ja, dass du hast das schon angedeutet, Österreich zu den Ländern gehört mit der niedrigsten Nettoersatzrate und gleichzeitig zu den Ländern, wo es eigentlich, wo die Vermittlung des AMS, ich sage es jetzt einmal, sehr bedenklich ist irgendwie. Weil die meisten Arbeitslosen werden zuerst einmal in irgendeinen Kurs gesteckt und sind so mal nicht aus der Statistik draußen. Aber besonders viele Jobangebote kriegt man sehr oft nicht. Ein guter Freund von mir war gerade ein paar Monate in der Arbeitslosen und der hat in die paar Monate vom AMS insgesamt 5 Angebote gekriegt. Das ist halt schon in diese Covid-Pandemie eingefallen, wo ja in Wirklichkeit ganz viele Firmen eher Leute rausgeschmissen haben, als gleiche Leute einzustellen irgendwie. Aber man sieht einfach daran, dass das AMS seine Kernaufgabe nicht wirklich erfüllen kann. Und ich würde es jetzt gar nicht so sehr als Kritik am AMS sehen, sondern darauf hinweisen, dass es einfach zu wenig Arbeitsplätze in dieser Gesellschaft für Menschen gibt. Ja, und das hat ja mehrere Gründe. Ich meine, einen sehr theoretischen, der alte Mann mit dem langen Bart, Karl Marx, hat den Begriff der industriellen Reservearmee geprägt. Was er damit gemeint hat, ist, der Kapitalismus braucht immer ein bestimmtes Ausmaß an Arbeitslose, um die Arbeitenden unter Druck setzen zu können. Unter Druck setzen zu können, dass sie schlechtere Arbeitsbedingungen, niedrigere Löhne und so weiter und so fort akzeptieren. Das heißt, unser Interesse als Gewerkschafter, als Gewerkschafterinnen, als Teil der Arbeiterinnenbewegung muss es natürlich sein, dass möglichst wenig Leute arbeitslos sind, weil umgekehrt können wir dann Druck erzeugen. Das hat man ja zum Beispiel in die 60er Jahre gesehen, wo die damals sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen wirklich händeringend nach Österreich gebeten worden sind. Da sind ja Anwerber in die Türkei und damalige Jugoslawien gefahren und haben die Leute, die dann kommen, sind quasi das Paradies in Österreich versprochen, was es natürlich nicht war, weil Arbeitsmigration ist sehr oft ein hartes Brot. Aber trotzdem war das eine Zeit, in der bei Kollektivvertragsverhandlungen extrem viel ausgeholt werden können hat. Einfach weil die arbeitenden Menschen Druck erzeugen können haben, weil so wie es halt am sogenannten ach so freien Markt ist, genau. Geht es um Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage groß ist und das Angebot klein, wird die Ware mehr wert. Und in dem Fall geht es halt um die wahre Arbeitskraft. Ja. Und jetzt gibt es natürlich traditionelle Forderungen der Gewerkschaftsbewegung, um das Angebot an Arbeitskraft zu verknappen. Der Klassiker dabei ist natürlich die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung. Und da ist ja total interessant, ich meine, einerseits haben wir ja vor ein paar Podcasts über die SVÖ-Kollektivvertragsverhandlungen gesprochen, wo die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche ein zentrales Thema war, aber das möchte ich jetzt gar nicht nochmal aufmachen, sondern vor 2 Wochen ist in einer dieser kleinformatigen Zeitungen, ich will keine Werbung machen für eins von diesen Schundplattern, jedenfalls, die machen ja fast alle jeden Tag irgendeine Umfrage auf ihre Webseiten irgendwie, wo sie alle Leser und Leserinnen fragen, was haltet denn ihr zu dem Thema und so weiter und so fort. Und da war eben die Frage, was halten Sie von einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung auf 35 Wochenstunden, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen? Und über 70% derjenigen, die geantwortet haben, waren für Arbeitszeitverkürzung. Ja, das ist natürlich eine Geschichte irgendwie, die ich sehr positiv finde, weil wir einfach wissen, dass wir mit der gewerkschaftlichen Forderung nach einer Verkürzung der Arbeitszeit auf dem richtigen Pferd sitzen. Ja, dass sehr viele Kollegen und Kolleginnen das für richtig halten. Gleichzeitig wissen wir ja aus ganz vielen Studien über die Veränderung der Lebenseinstellung von Menschen, wissen, dass die Generationen, die jetzt ins Arbeitsleben eintreten, also die Leute, die jetzt bis 30, bis 35 sind, von denen will keine Sau mehr wie 35 Stunden arbeiten. Irgendwie die meisten wollen sogar 30 Stunden oder weniger arbeiten, weil sie einfach sagen, ich will ein Leben auch noch haben. Ja, und was weiß man denn irgendwie? Ich meine, manche Leute sagen ja, was weiß ich, ob ich morgen noch lebe? Was habe ich davon, wenn ich jetzt einhacke wie der Trottel und dann liegt das Geld auf meinem Konto, wenn ich stirb irgendwie. Ja, das ist natürlich was zum Glück nicht sehr oft vorkommt. Aber ein Stück weit ist der Gedanke, der dahinter steht, ein sehr rationaler. Weil in die früheren Generationen war es ja so, dass man sehr oft in Gedanken das gute Leben für sich auf die Zeit der Pension verschoben hat. und bis dahin eingekackelt hat. Und das kann es einfach nicht sein irgendwie. Ich meine, wir leben ja schließlich nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Und deswegen müssen wir Möglichkeiten schaffen, dass Arbeit, Lohnarbeit, meine ich jetzt, dass Lohnarbeit und Leben tatsächlich besser miteinander vereinbar werden. Und das geht schlicht und einfach nur durch eine massive Arbeitszeitverkürzung. Und wenn wir jetzt über unseren eigenen Tellerrand ausschauen, mit diesem Tellerrand meine ich jetzt Österreich, wir leben in einer Welt, wo weit mehr wie die Hälfte der Weltbevölkerung arbeitslos oder unterbeschäftigt ist. Unser Reichtum basiert, also unser Reichtum, meine ich jetzt als Land, nicht unser individueller, der wir hier an den Mikrofonen sitzen, weil von uns ist keiner reich, aber der Reichtum von Ländern wie Österreich, Deutschland, USA und so weiter basiert auf der Armut des riesengroßen Teils der Welt. Sei es Länder oder sei es die Weltbevölkerung. Also aus dieser Perspektive gedacht wäre natürlich eine Umverteilung der Arbeitszeit sozial gedacht absolut erforderlich. Und ich behaupte ja persönlich, dass neben der Frage des Verteilungs des gesellschaftlichen Reichtums heute die Frage einer gerechteren Verteilung von Arbeit, und das manifestiert sich natürlich in Arbeitszeit, zu einer der zentralen Verteilungsfragen in unserer Gesellschaft geworden ist irgendwie. Und dass diese Verteilung absolut nicht funktioniert, sieht man an den eingangs von dir, Brigitte, zitierten enormen Arbeitslosenzahlen, ja, weil man hätte ja genauso die Arbeit anders verteilen können, statt die Leute auszuhauen. Und gerade wenn, und wir wissen ja auch, dass manche Betriebe, man natürlich wird in die Medien immer gern die Friseurin zitiert mit zwei Angestellten, die sie es halt nicht mehr leisten können, hat die zwei Angestellten zu halten. Diese Fälle gibt es natürlich auch, ja, aber die große Masse der Arbeitslosen ist nicht aus den Friseurbetrieben gekommen, ja, sondern die große Masse ist aus dem Fremdenverkehr gekommen, die wirklich Milliardengewinne schreiben, ja, und aus großen Industriebetrieben, die halt nicht mehr produzieren können haben, weil die Lieferketten nicht funktioniert haben, was ja auch die Perversion dieser Lieferketten überhaupt sagt, die aber dann garantiert am Jahresende wieder einen Rekordgewinn oder sonst was präsentieren werden, irgendwie aber gleichzeitig gnädig sind, um die Arbeitszeit ein bisschen umzuverteilen, um ihre Leute in Beschäftigung zu halten. Also das Problem im Hintergrund heißt wie so oft Profit.
Da gebe ich dir absolut recht. Wenn man sich anschaut, wer die Profiteure dieser Pandemie, dieser Krise sind, weil du gesagt hast, also die hohen Arbeitslosenzahlen, wenn man sich Organisationen anschaut, wie Amazon oder Firmen anschaut, wie Amazon zum Beispiel, die es über Jahre und Jahrzehnte hinweg vermieden haben, wie soll ich sagen, neue Arbeiter aufzunehmen, im Gegenteil eher Arbeiter abzubauen, ja, Einsparungen überall, wo geht. Und sich anschaut, was Amazon jetzt für einen Umsatz gemacht hat durch die Krise, weil eben die Leute nicht mehr rausgehen können, weil die Leute sich alles nach Hause bestellen, natürlich noch höher frequentiert als vorher. Und diese Firma oder der Jeff Bezos jetzt einige Arbeitsplätze quasi nachbesetzt, ja, weil er gemerkt hat, auch er kommt damit nicht nach oder auch die Firma Amazon kommt damit nicht nach. Ja. Also das zeigt mir schon, wie es läuft auf der Welt. Ja. Wenn Firmen, die normalerweise eher Arbeitsplätze abbauen, jetzt Arbeitsplätze schaffen wollen, natürlich auch, wie du gesagt hast, nur aus dem Grund des Profits. Ja. Weil er merkt, er könnte ja da auch was verlieren, irgendwo an seinem enormen Gewinn durch diese Krise. Ja. Das ist auch was mich unheimlich stört an dem Ganzen.
Ansatz nur dazu, was man halt dabei auch nicht vergessen darf, ist, dass dadurch wieder einmal, ich sage jetzt, halbwegs gute Arbeitsplätze im stationären Handel durch total prekäre und schlecht bezahlte, extrem intensive Ausbeuterarbeitsplätze bei Amazon ersetzt werden, weil das Amazon völlig beschissene Arbeitsbedingungen hat, das weiß mittlerweile jeder.
Ja. Beschissen, ich möchte da kurz einwerfen, ich meine, das muss man auch sagen, was du da erinnerst, dass die Leute aus Käfigen heraus arbeiten müssen, nicht? Dass sie total überwacht werden, teilweise sogar so
Toilettenpausen und solche Sachen.
Nicht mehr machen, also, denn sie haben oft Flaschen, wo sie reinpinkeln dann. Ich glaube, das kann man da so
unsagbar.
Also machen. Also da bin ich bei dir, dass jeder Handelsarbeitsplatz in Österreich wahrscheinlich 10-mal besser als einer bei Amazon, denke ich mal. Ja. Ich wollte aber auf das eingehen, was du, Axel, vorher erwähnt hast, bezüglich, du hast den Standardsatz gebracht, wir sind da, also wir arbeiten, um leben zu können. Und das ist genau das, was sie sozusagen im Interessenskonflikt mit den Arbeitgebern, mit der Industrie oder dem Reichtum sozusagen trifft. Das heißt, der Reichtum braucht quasi dein Leben, um quasi den Reichtum schaffen zu können. Nicht? Und da ist es natürlich verdammt wichtig, einerseits, wie du gesagt hast, da die Reservearmee aufrechtzuerhalten, dass man sozusagen den Druck auf die Lohnarbeit machen kann, wenn man genug im Background hat, wenn man genug im Hintergrund hat. Und das schlägt sich natürlich auch mit dem Wunsch, den du erwähnt hast, was natürlich auch ein Teil der Lösung wäre, dass man die Arbeitszeit verkürzt. Klar, nicht? Weil wenn ich die Arbeitszeit verkürze, dann bringe ich mehr Menschen zwar in Beschäftigung, aber ich habe nicht mehr die Reservearmee, die dann dahin vegetiert mit einer Nettoersatzrate von 55% oder ähnlichen Dingen, ja, die dann auf Mindestsicherung angewiesen ist und natürlich auch jetzt, ganz vereinfacht gesagt, mir fällt jetzt das Wort in der Schnelle, den Sinn des Lebens sozusagen total verliert. Nicht? Vielleicht kommen wir dann noch später darauf zurück, da möchte ich noch auf eine Studie hinweisen, die in den 30ern des vorigen Jahrhunderts gemacht worden ist, also 1933, initiiert von der Roten Stadtverwaltung des Roten Wiens. Also das muss man auch immer wieder sagen, dass mit der Einführung der Republik die überspitzt gesagt die Arbeiterinnen und Arbeiter erstmals eine Teilhabe in einem größeren Umfang gehabt haben als jemals zuvor an einer Verwaltung einer Stadt oder auch Verwaltung ihrer eigenen Interessen bis zu einem gewissen Maß. Und diese Stadtverwaltung hat in Bezug, weil damals schon massiv viel Arbeitslosigkeit aufgetreten ist, durch Prozesse in der Wirtschaft, die halt dazu geführt haben, dass man Arbeitsplätze abbauen kann, eine Studie durchgeführt über die Arbeitslosigkeit und wie es den Menschen in der Arbeitslosigkeit ergangen ist. Die hat den Titel nach der Fabrik, wo es das war, die Arbeitslosen vom Marienthal, und ist bis heute die empirische Studie, die quasi das, was mit einem Menschen vorgeht, wenn er keine Arbeit hat, wenn er den Sinn im Leben sozusagen durch eine sinnhafte Tätigkeit vor allem, denke ich mal, verliert, obwohl die wahrscheinlich oft nicht so sinnhaft war, in der Fabrik am Fließband zu stehen, aber wenn er sozusagen jede Perspektive oder sonstige Dinge verliert, wie sich das auf den Menschen, auf die Psyche, auf den Körper und so, auch auf das Gesellschaftsleben, auf das Gemeinschaftsleben auswirkt, hat diese Studie erstmals wissenschaftlich dargelegt. Und das ist bis heute quasi die empirische Basis für alles, was dann später aufgebaut ist. Und da stellt sich für mich die interessante Frage, was haben wir aus dem mitgenommen? Weil das, was wir uns wünschen, Arbeitszeitverkürzung, gute Arbeitsbedingungen, keine prekären Jobs, vielleicht die Jobs so zu gestalten, dass es den Menschen auch sinnhaft erscheint, dass er sozusagen erfüllt ist von seiner Tätigkeit. Das haben wir ja trotzdem, dass das schon sehr alt ist, die Studie, und quasi auch wir die Studie gemacht haben, als ein Teil dieser Bewegung, haben wir davon offensichtlich jetzt nicht viel mitgenommen und eher das mitgenommen, was die Wirtschaft immer braucht oder was die Wirtschaft uns gesagt hat, was sie zum Aufbau braucht oder dass nach dem Zweiten Weltkrieg quasi die Übereinkunft war, dass man sich gegenseitig nicht wehtut. Ja? Fakt ist, dass ich glaube, dass wir da sehr wenig daraus umgesetzt haben von dem, was wir fast 100 Jahre lang schon in einer Studie, die wir selber initiiert haben, in Erfahrung gebracht haben, wie Menschen mit Arbeitslosigkeit umgehen. Ja. Und daraus natürlich auch den Schluss gezogen, dass der Abbau von Arbeitslosigkeit massiv auch damit zusammenhängen würde, das ist meine Theorie, quasi den Reichtum abzubauen, den Reichtum von wenigen abzubauen und sozusagen die Verteilung auf die Masse von Vermögenswerten, von sozialen Werten auch bringen könnte.
Ich finde das sehr lustig, dass du das, also diese Marienthal-Studie ansprichst, weil ich habe mir nämlich auch zumindest ein Experiment, also auch eine so eine Studie rausgesucht, die im Prinzip von genau denselben Themen, genau von denselben Problemen handelt, und die Studie ist aus 2011, ja, also 80 Jahre später.
Und es gibt ja seit Jahren ganz viele Studien irgendwie, die zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen materieller Absicherung, vulgo Armut, Arbeitslosigkeit und einer Reihe von psychischen Erkrankungen herstellen. Und jetzt, ich meine, wir befinden uns jetzt nicht ganz 3 Monate nach nach dem Beginn des massiven Ansteigens der Arbeitslosigkeit, nach dem Beginn des Lockdowns, der ja sehr, sehr viele Menschen in die Vereinsamung getrieben hat. Und in Österreich sagen viele Experten und Expertinnen, dass sie Angsterkrankungen und Depressionen schon massiv erhöht haben. Nur in dieser kurzen Phase, ja. Also wir reden noch gar nicht von so einer brutalen Situation wie im 33er Jahr, wo ja wirklich Leute, damals hat es ausgesteuert geheißen, weil man ist ja dann auch irgendwann aus der Arbeitslosen ausgeflogen, also hat überhaupt keinerlei materielle Absicherung mehr gehabt, was sich ja in Marienthal manifestiert hat. Wobei das Interessante an die Arbeitslosen von Marienthal ja ist, dass damals irgendwie Maria Roda und Co. zwei verschiedene Gruppen gefunden haben, die völlig unterschiedlich auf diese Situation reagiert haben. Irgendwie. Das waren die Leute, die sonst nichts in ihrem Leben gehabt haben, unter Anführungszeichen. Und das waren die Leute, die, für die nicht Lohnarbeit im Zentrum gestanden ist, sondern die ein größeres Ziel in ihrem Leben gehabt haben. Sprich Leute, die in der SPÖ oder in einer anderen Arbeiterinnenorganisation oder in die Gewerkschaften, in die Kinderfreunde, es hat auch zwei proletarische Radfahrervereine geben in Marienthal, es hat alles Mögliche geben in Marienthal. Die Leute, die tatsächlich einen Sinn in ihrem Leben gehabt haben, der über Lohnarbeit hinausgegangen ist, denen ist es natürlich materiell genau gleich schlecht gegangen wie alle anderen, aber psychisch, sozial, emotional lang nicht so schlecht wie die anderen.
Richtig, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich für mich, die Frage, die sich für mich auch noch stellt, um noch einmal auf das Thema von dir vorher, Axel, anzusprechen, ist, jetzt haben wir natürlich das Phänomen erlebt, dass irrsinnig viele Leute arbeitslos geworden sind, gekündigt worden sind, trotz anderer Alternativen oder Möglichkeiten, die angeboten worden sind, sei dahingestellt, wie sinnvoll. Aber jetzt haben wir zum Beispiel die Branche im Tourismus. Ja. Tourismus oder auch Taxilenker, ja, die natürlich jetzt kein Geschäft mehr gehabt haben von heute auf morgen. Und ich arbeite ja selber im Krankenhaus, also ich bin ja einer von diesen sogenannten Systemerhaltern. Und man hat ja jetzt in den Krankenhäusern diese Schleusen gehabt sozusagen, ja, wo die Menschen kontrolliert worden sind und fiebergemessen und alles schön und gut. Und für diesen Job hat man jetzt irrsinnig viele Securities gebraucht. Ja, also das ist, die Zahl von den Securities hat sich zumindest bei uns im Krankenhaus verdreifacht, wenn nicht sogar vervierfacht. Nur was machen diese Leute, wenn die Krise jetzt, und jetzt ist noch kein Ende in Sicht, aber wenn diese Krise jetzt, so wie es momentan ausschaut, in Richtung Ende steuert. Ja, weil irgendwann wird man diese Security-Mitarbeiter nicht mehr brauchen. Warum auch? Weil man hat dann keine Schleusen mehr, die Leute werden wieder von selber in die Krankenhäuser strömen, ohne dass sie viel kontrolliert werden. Was machen diese Leute dann? Und dann haben wir natürlich wieder einen Anstieg an Arbeitslosigkeit. Also die Leute, die man für kurze Zeit in Arbeitsplätze reingedrückt hat, ob sie wollen oder nicht. Ich habe mit ein paar Mitarbeitern bei uns im Krankenhaus gesprochen, die gesagt haben, sie haben sowas überhaupt noch nie gemacht in ihrem Leben. Security irgendwo zu sein, aufzupassen, quasi Dürdelsteher, wenn man es so nimmt. Und ja, die werden aber mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, sage ich, 90% ihren Arbeitsplatz wieder verlieren in kürzester Zeit. Ja. Und diese kürzeste Zeit wird demnächst sein. Weil wenn niemand mehr gebraucht wird, der kontrolliert an den Eingängen, dann werden die Securities auch wieder verschwinden. Und was machen die dann? Können die dann wieder zurück? Ich meine, gibt es natürlich auch, dass es Jobzusagen gibt, wenn das Schwierigste vorbei ist, dass ein Arbeitgeber sagt, du kannst wieder kommen, wenn das Ganze wieder im Normalzustand ist, aber ich traue mich behaupten, dass das in der Regel nicht so ist. Und was machen die dann? Das ist eine große Frage, die sich mir stellt nach der Krise.
Ich denke, wir müssen auch an die Menschen denken, die schon vor der Krise arbeitslos waren. Also ich selber habe im privaten Bereich, also eine Person, eine Frau, die schon seit 5 Jahren arbeitslos ist, die ist mittlerweile 57,5 Jahre alt, die hat immer wieder zwischen ihrer Arbeitslosigkeit ist vom AMS auf Schulungen geschickt worden, aber auf so Nonsens-Schulungen, also sie hat Friseur gelernt, hat das aber dann nie wieder ausgeübt und hat dazwischen immer wieder sag ich mal, Hilfstätigkeiten quasi gemacht. Und in ihrer Arbeitslosigkeit haben sie es zum Beispiel in einen Kurs geschickt, also wo es Personalverrechnung lernt. Ja. Das lernst du am Wifi, brauchst du 2,5 Jahre dazu. Der Kurs hat 3 Monate gedauert. Jetzt macht es sich natürlich Hoffnungen, dass irgendwo in einem Büro unterkommt. Nicht? Was aber nicht sein wird, ja, realistischerweise. Und am Arbeitsamt haben sie ja gesagt, zum Beispiel, da hat es verschiedene Leute immer wiederum, also Ansprechpartner gehabt, und einer hat zum Beispiel zu ihr gesagt, naja, jetzt mit 57, ein halbes Jahr werden sie, wollen sie ja nicht mehr arbeiten gehen. Und sie sagt, sicher möchte ich noch arbeiten gehen. Ne? Ein anderer hat gesagt, na, da werden wir keinen Job mehr für sie finden. Ne? Und ihr geht es auch psychisch ziemlich schlecht, also die traut sich zum Beispiel nicht aus dem Haus vormittag. Ja? Sag ich, wieso willst du nicht rausgehen? Nicht? Na, weil sie glaubt, sie hat einen Stempel hinten am Rücken, wo jeder merkt, sie ist arbeitslos.
So nach dem, ja, Motto, was macht die um die Zeit, genau, da, wo andere in der Arbeit sind.
Genau. Und wie die Krise jetzt angefangen hat, war sie die Erste, die gesagt hat, ma, und dann geht es der Wirtschaft, da geht es so schlecht, und dann werden wieder keine Arbeitsplätze da sein. Also die war die Erste, die an sich an das gedacht hat, ja, dass sie eigentlich dann überhaupt keine Chance mehr hat. Ja, die nächsten Jahre, ja, bis zur Pension. Nicht? Und dann denke ich mir, wie geht es denn dann zum Beispiel Leuten mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft, die keinen Job haben? Ja? Oder wie geht es körperlich oder psychisch beeinträchtigten Personen? Axel, du hast das eh schon gesagt, dass die psychischen Belastungen nehmen zu, nicht? Und die Sorgen und die Ängste. Nicht? Und ich denke mir, also, wichtig ist, und das ist eh heute schon gesagt worden, auch, also es geht auch um ein sinnvolles Leben. Ja? Also auch von der Arbeit leben zu können, da stelle ich mir die Frage, was heißt Arbeit eigentlich für uns? Ja? Was ist der Begriff Arbeit? Ja? Karl Marx hat, was du schon zitiert hast, hat unter anderem auch gesagt, also Arbeit hat auch mit Selbstverwirklichung und soziale Kooperation was zu tun. Gibt Arbeit Anerkennung? Ja? Ist das ein Teil der Selbstverwirklichung? Ne?
Das ist und absolut
also,
so.
Und was ist Arbeit wert? Nicht? Was bin ich wert, quasi auch, wenn ich Arbeit tue? Nicht? Also wäre ich jetzt noch gebraucht? Bin ich jetzt nutzlos? Ja? Oder ich denke mal, um das geht es auch. Nicht? Und da habe ich vor kurzem also ein Buch gelesen, wo es also ein Projekt gegeben hat im Waldviertel, wo 44 Langzeitarbeitslose 18 Monate bei dem Projekt mitarbeiten, also mitgemacht haben. Und das waren eben vor allem also Frauen und Männer, die eben psychisch krank waren, die entweder nicht arbeiten gehen können, weil sie eben kein Auto gehabt haben und die öffentlichen Verkehrsmittel rundherum also nicht für sie möglich waren. Nicht
mehr Existenz in, ja, Wirklichkeit im Waldviertel.
Die eben zum Pflegen gehabt haben, die selber eben psychisch beeinträchtigt waren, deren die Arbeit verloren haben und rundherum nichts mehr gekriegt haben. Also, und da denke ich mir, also, ja, von dem Projekt möchte ich dann später eh noch ein bisschen mehr erzählen. Und die haben eben gesagt, da ist es darum gegangen, wirklich um sinnvoll auch tätig zu sein. Also die sind das erste Mal gefragt worden, haben viele gesagt, also was möchte ich von Herzen gerne tun?
Ja. Also, erzähl gleich weiter, mich würde das jetzt interessieren, was war das für ein Projekt und was ist da gegangen?
Na, da ist darum gegangen, ob man mit einem Einkommen, mit einem Grundeinkommen leben kann, beziehungsweise ob es möglich ist, also ein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben. Ja, das war so der Hintergrund. Und es war so, dass also die Leute 18 Monate nicht aufs Arbeitsamt gehen haben müssen. Die haben also eher Geld gekriegt. Ja. Sie waren von der Steuer befreit. Ja. Und haben dort eben die Möglichkeit gehabt, mit Sozialarbeitern, das waren alles Langzeitarbeitslose, ja, mit Sozialarbeitern und mit Coaching, sie müssen sich psychisch quasi aufzuwerten. Und sie haben müssen ein Tagebuch führen, sie haben regelmäßig kommen müssen. Von den 44 Personen haben dann 13 einen Job gekriegt nachher. Also das war eigentlich gar nicht der Sinn, war gar nicht dahinter, dass sie einen Job kriegen, sondern das war einfach ein positiver Ausfluss. Zwei haben selber Unternehmen dann gegründet und 16 Personen sind dann wiederum zurück ins Arbeitsmarkt, also in die Arbeitslosenversicherung quasi. Und eine ist verstorben und ja, aber sie haben dann gemerkt, also sie haben zum Beispiel gesagt, sie waren in der Gemeinde ausgegrenzt, das war eine kleine Gemeinde im Waldviertel. Sie haben sich dann beschäftigt in soziale Organisationen, ja, sonst haben sie mitarbeiten können. Und Sie haben sehr viel diskutiert und gesagt, ja, warum kann ich nicht bei der Gemeinde arbeiten oder warum wir zum Beispiel, wenn ich meine Eltern pflegen muss oder meine Kinder pflegen muss oder meinen Mann pflegen muss, wieso wird das nicht bezahlt? Ja, also quasi die Hausarbeit und Pflegearbeit, wieso wird das nicht bezahlt? Ja.
Die uralte Frage, warum wird nicht jede Arbeit bezahlt, genau. Diese Unterscheidung zwischen notwendiger oder sinnvoller Arbeit und Lohnarbeit. Ja. Wo ja sicher nicht jede Lohnarbeit sinnvoll ist, aber so viel sinnvolle Arbeit gäbe, die wiederum nicht bezahlt wird.
Und man wollte einfach also das auch wissenschaftlich begleiten und das ist aber leider aus finanziellen Möglichkeiten ist das nicht gegangen. Es waren dann Wissenschaftler, haben dann privat da quasi mitgemacht, haben aber dann keine Studie draus machen können. Mhm. Weil einfach das Land Niederösterreich gesagt hat, nein, das finanzieren wir nicht. Nein.
Wie viel Geld haben die gekriegt?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Ja, aber spannend ist bei der Geschichte auch, finde ich, dass man sich offensichtlich jetzt nicht um Jobvermittlung, entschuldigt, dass ich die... Dass es nicht um Jobvermittlung alleine gegangen ist oder um die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess, sondern auch darum gegangen ist, dass man sich darüber hinaus mit den Menschen beschäftigt hat.
Genau.
Ja. Im Sinne von psychischer Betreuung oder sonstigen Dingen. Und ich denke mal, das ist ja ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil wir stehen immer nur davon, oder es ist alles darauf abgestellt, einfach der Wirtschaft zu gefallen und Punkt. Und wenn du durch irgendwas nicht rausfällst oder mehr bräuchtest als der Durchschnittsmensch, nämlich an Förderung und Unterstützung, bist du schon wieder weg. Mhm. Ja? Und das finde ich spannend an dem Projekt, dass man das genau dort nicht so gemacht hat, sondern quasi das zum Gesamtpaket da mehr beigesteuert hat und vielleicht wahrscheinlich auch mehr Erfolg dann gehabt hat, logischerweise dadurch. Nicht?
Und das ist ja so interessant, weil die Psyche quasi ein ganz, ganz großer Prozentsatz die Psyche ist so unheimlich wichtig auf der Suche nach Arbeit. Ja, also allein wie viel mehr Mühe man sich gibt, wenn man ein gesundes Selbstbewusstsein hat. Ja, und je länger man arbeitslos ist, desto, und das ist in meinen Augen auch absolut logisch, desto weniger Selbstbewusstsein hat man irgendwo. Ja, wenn man dann langzeitarbeitslos ist, ich sage jetzt 3, 4, 5, 10 Jahre, dann hat das immense Folgen. Und das haben auch Mulliner Dahn und Schafir, das sind zwei US-amerikanische Verhaltensökonomen, Universitätsprofessoren in Volkswirtschaft und Psychologie, in ihrem Buch von 2013, das nennt sich Scarcity, festgestellt. Und in diesem Buch ist es unter anderem über Langzeitarbeitslose gegangen und die gravierenden Folgen für die psychische Gesundheit von diesen Menschen. Der Motivationsverlust, das mangelnde Selbstbewusstsein und das kann eben sogar bis zu Depressionen gehen und das Ganze macht es dann im Grunde nicht besser, auch nicht für die Zukunft. Ja, weil wenn man sich vorstellt, wenn ein depressiver Mensch seine Probleme hat, dann wird sich der eher weniger beschäftigen mit einer Jobsuche. Ja. Festgestellt haben sie dann quasi, das Fazit von dem Buch war, dass sie gesagt haben, es sollte mehr Raum zum Scheitern geben, ganz einfach. Dass dieser Leistungsdruck die meisten aus der Bahn wirft. Ja? Also die Ausstiegsrate bei solchen Kursen, wenn sie nicht, also wie läuft das in solchen Kursen? Ja? Angenommen, man kommt 2, 3 Mal in so einen Kurs nicht, bist vom Arbeitslosengeld gesperrt, du kannst eine Zeit lang am nächsten Kurs nicht teilnehmen. Und das ist, wie gesagt, irrsinnig belastend, aus was für einem Grund auch immer. Ja? Mag auch sein, dass manche zu faul sind, zu sowas zu gehen oder keine Lust mehr haben. Aber das sind ja dann oft auch Gründe, warum diese Leute dann an diesen Kursen nicht mehr weiter teilnehmen. Und eben der Mulliner Dahn und der Schafir haben festgestellt, dass wenn diese Kurse nicht so intensiv innerhalb von ein paar Wochen absolviert werden, sondern über einen längeren Zeitraum, mehrere gleiche Kurse hintereinander, wenn man diese Termine nachholen könnte, die man versäumt hat, dass dann ein viel besseres Ergebnis dabei rausspringt, dass die Leute dann diese Kurse beenden können. Und diese Kurse sind ja im Prinzip für nichts anderes da, als die Qualität deine eigene Wertigkeit am Jobmarkt zu erhöhen. Ja, dass man dann sagen kann, diesen und jenen Kurs habe ich gemacht. Und das haben die im 2013 in ihrem Buch sehr eindrucksvoll wiedergegeben. Ja, dass es da um größtenteils psychische Sachen geht, wenn man so lange arbeitslos ist.
Wenn wir von der Studie auch geredet haben, von Marienthal, es gibt da dann, also es ist vor 1930 hat es ja auch schon einen Menschen gegeben, 1807 oder 18, Josef Popper, das war der Onkel vom Karl Popper. Das war recht witzig, da gibt es eine Büste im Rathauspark von dem. Und ich habe mich für das interessiert und der hat, also der war eigentlich, also war der auf der Technischen Hochschule und hat bei der Eisenbahn gearbeitet, aber er war immer auch ein politischer Mensch und hat immer Existenzminimum für jeden Bürger gefordert. Ja. Und der hat dann so Arbeiten über so sozialreformistische Fragen gemacht und hat dann gesagt, so Not und Armut muss verhindert werden, also schon 1887, ja. Und war immer gegen einen Krieg auch und hat dann so hat dann was vorgeschlagen, und zwar, dass also wirklich die Menschenwürde und auch die Organisation der Gesellschaft und die Gerechtigkeit, dass das wirklich also auch nach seinen Vorstellungen, dass das so zum Ausdruck kommt, hat er gesagt, es braucht ein Existenzminimum für jeden Staatsangehörigen, aber in Naturalien. Ja, und damit man die Naturalien kriegt, muss man einmal bei so einem Ort Sozialdienst einmal gewisse Jahre arbeiten, ja, damit man auf das Anspruch hat. Und jeder muss quasi so einen, also er hat es genannt Pflichtarbeitsdienst in so einem Ort, also im Sozialdienst war damit gemeint. Und, durch das jährliche Arbeiten in dem Sozialdienst hat man bis zum Lebensende ohne weitere Bedingungen so einen Grundbedarf praktisch gekriegt, also nicht, jetzt nicht monetär, sondern eben man hat eine Wohnung gekriegt, man hat eine Kleidung gekriegt, also man hat was zum Essen gekriegt und auch medizinische Hilfe und auch Bildung. Ja? Also das war so seine Vorstellung. Und er hat auch gesagt, jeder und jeder kann natürlich noch zusätzlich was arbeiten, dazu arbeiten, aber und in der freien Wirtschaft tätig werden und Geld verdienen. Ne? Aber er kriegt dafür jetzt nicht mehr Lebensmittel oder so vom Staat, also von dem, was da erarbeitet worden ist. Ne? Und das finde ich recht spannend, dass das schon also um 1887, 1900 bis 1900, dass das schon so erste Überlegungen waren. Ja? Also wie kann man, und das erinnert mich so an das Grundeinkommen, ne? Also für jeden Bürger, ne? Oder jede Bürgerin. Und es hat ja auch schon also so Projekte, so ähnlich wie ich es gesagt habe, da im Waldviertel hat es ja schon in anderen Ländern gegeben. Also ich denke da zum Beispiel an Finnland, da haben wir mal geredet darüber, nicht? Da haben ja auch also eine gewisse Anzahl von arbeitslosen Menschen haben also Geld zur Verfügung gekriegt. Es hat auch in Kanada hat's sowas gegeben, in Indien auch im Iran, in der Mongolei, ja, also auch so in, ich sage jetzt einmal, also in anderen Ländern, nicht nur in Europa. Und ich denke mal, der Ausfluss von dem Ganzen, Sie haben sich das auch ausgeschaut, was bringt sowas, ja, so ein Grundeinkommen. Und da ist es gegangen von der Verbesserung der Gesundheit, ja, wenn wir gerade an die wir zuerst geredet haben von den psychischen Krankheiten. Ne? Die Teilnehmerinnen haben sich viel mehr Bildung erarbeitet. Ja, also in den armen Ländern haben Kinder einmal in Schule gekennen durch das. Ja, die haben sich Schule leisten können. Es ist auch, die Kriminalität ist zurückgegangen, also auch Drogen und Alkohol, wenn man denkt, also die Dinge sind auch zurückgegangen. Und vor allem, also Frauen haben auch viel, vor allem in ärmeren Ländern, von so einem Grundeinkommen profitiert, weil sie sich endlich einmal lösen haben können, dass sie nur vom Mann abhängig sind. Nicht? Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht nur in ärmeren Ländern so ist, es ist ja bei uns genauso. Nicht? Und das war bei dem Projekt im Waldviertel so, also dass die Frauen nicht unbedingt jetzt abhängig sind dann von den Männern immer. Nicht? Und wo selber sie was erarbeiten können und selber auch zum Beispiel unternehmerisch tätig sein können, nicht? Wenn sie das wollen. Nicht? Ja, also ich denke mal, da gibt es verschiedene, glaube ich, Möglichkeiten. Wir haben gerade von Arbeitszeitverkürzung, wir haben also Grundeinkommen ist so ein Thema. Nicht?
Ich muss ja zugeben, ich höre dazu die Zweifel bei einem Grundeinkommen. Vielleicht auch mehr aus ideologischen Gründen, weil halt dieser Vorschlag sehr oft von Großkapitalisten kommt und das macht mich schlicht und einfach stutzig. Das Spannende habe ich gefunden an diesem finnischen Modellversuch, dass ja dort im Gegensatz zu allen anderen Modellversuchen, die ich kenne, es quasi nicht nur Leute, die ausgeschlossen waren aus dem Arbeitsmarkt, in dem Versuch drinnen waren, sondern es hat fast gleich große Gruppen von Menschen gegeben, die ganz normal im Arbeitsleben gestanden sind und von Leuten, die nicht im Arbeitsprozess gestanden sind. Und alle haben das gleiche Grundeinkommen gekriegt. Was mich halt kritisch macht, ist, ich meine, ich kenne noch immer keine gescheite Evaluation, ich kenne nur ein paar Zeitungsberichte drüber, ist halt, dass offensichtlich sich nur bei ganz wenigen was an der Lebensrealität verändert hat. Die schon vorher Hauken gehabt haben, haben das zusätzliche Geld genommen, aber haben nicht weniger gearbeitet. Und die vorher keine Hauken gehabt haben, haben nachher ganz wenig zusätzlich Arbeit gefunden. Ja, also diese Geschichte mit Grundeinkommen ist für mich einfach, es ist einfach wieder ganz massiv auf Lohnarbeit ausgerichtet. Ja, das ist das, was für mich ein bisschen, weil viele argumentieren halt, wenn du das Grundeinkommen hast, dann tust du halt leichter irgendwie, dass du einen total beschissen zweiten Job annimmst irgendwie. Und das ist die Idee, die bei ganz vielen Modellversuchen im Hintergrund steht, außer bei dem in Namibia irgendwie. Aber zum Beispiel das, was du erzählt hast aus dem Waldviertel, ich habe mir jetzt die genauen Zahlen nicht gemerkt, Brigitte, aber da haben ja einige von diesen Leuten haben gearbeitet. Es war nur keine Lohnarbeit, es war keine bezahlte Arbeit. Aber du hast ja vorher gesagt, da waren einige Leute dabei, die haben betreuungsbedürftige Angehörige, ich sage jetzt einmal einen Überbegriff, ohne genau zu wissen, ob es jetzt um ältere Personen, um Kinder, ist auch egal in Wirklichkeit. Jedenfalls Angehörige, die halt Betreuung braucht haben. Mit die haben sie eigentlich gearbeitet. Nur ist das keine Arbeit, die in unserer Gesellschaft geldwertig ist, was eigentlich pervers ist tatsächlich. Weil was dann eine Gesellschaft, wenn sie näher darum kümmert, dass die Kinder angezogen werden, was zum Essen haben, dass die Kinder gesund werden etc. pp. Irgendwie. Dann geht unsere Gesellschaft in Arsch. Und das ist halt nur immer zu sehr großen Teilen unbezahlte Frauenarbeit. Und da gibt's zwei Schienen, die mich persönlich enorm ärgern irgendwie. Die eine Schiene, dass man sagt, es gibt ganz viel gesellschaftlich notwendige Arbeit, aber solange es Frauen gibt, die das eh unbezahlt machen, braucht man kein Geld dafür ins Land nehmen. Das ärgert mich unheimlich irgendwie, weil die Gesellschaft braucht diese Arbeit wie ein bisschen Brot. Und die zweite Schiene, und das ist ja immer das Argument von diesen Erzreaktionären, die sagen, na, wenn das Arbeitslosengeld zu hoch wird, dann will auch keiner mehr hakeln gehen.
Das ist absolut
erstens nicht so. Erstens einmal, wenn ich die Zahlen, die du vorher gesagt hast, Brigitte, über die durchschnittliche Höhe des Arbeitslosengeldes, das sind einfach Zahlen, die so gering sind, dass das zu einem Leben in Armut verdammt. Und die meisten Leute wollen nicht freiwillig in Armut leben. Und das kann man keiner. Du hast gerade beim Notfall gesagt, ungefähr 740, wenn ich mich noch recht erinnere, bei Frauen. Das kann man keiner erzählen, dass du in dem Land irgendwie mit 740 Euro ein menschenwürdiges Leben führen kannst. Ja? Ein Leben mit sozialer Integration, wo du deine Bedürfnisse, egal ob die jetzt Sport, Kultur oder sonst was heißen, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wo du solche Bedürfnisse befriedigen kannst, das ist nicht drin mit diesem Betrag irgendwie. Und ich glaube, dass das tatsächlich total verkehrt irgendwie, weil wieder mal Arbeit und Lohnarbeit vermischt wird irgendwie. Die das behaupten, reden die ganze Zeit nur von Lohnarbeit. Ich persönlich kenne eigentlich fast niemanden, der nicht gern was leistet. Die meisten Menschen dann gern arbeiten. Die meisten Menschen wollen gern was schaffen. Ich meine jetzt schaffen nicht nur im Sinn vom Produzieren. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Produzieren nicht mehr das Einzige ist, ja. Die meisten Menschen wollen gern was leisten irgendwie und was beitragen zu einer Gesellschaft. Ja. Es wird halt einfach ganz viel von diesem Leistungswillen als nicht lohnarbeitswürdig empfunden, weil man damit keinen Profit machen kann. Was ja gleichzeitig aber auch passiert, weil ja immer größere, ich meine, es sitzen ja wieder mal drei Leute da, die in systemrelevanten Bereichen, Sozial- und Gesundheitsbereich, sage ich jetzt einmal als Überbegriff Arbeit, Und auch in unserem Bereich sieht man irgendwie, dass ganz viel immer öfter und öfter dem Profit untergeordnet wird. Wie viele Pflegeeinrichtungen in die letzten Jahre, was vor 40 Jahren noch unbezahlte Frauenarbeit war, und jetzt auf einmal wird es dem Profit untergeordnet. Wenn man draufgekommen ist, na hoppala, auch in der Pflege kann man eine Marie machen, kann man ein Geschäft machen irgendwie. Privatkrankenanstalten. Und das fliegt ja uns teilweise total auf den Kopf, weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die Covid-19-Pandemie bewältigt worden ist, dann sieht man, dass in Frankreich eines der größten Probleme die Kleinteiligkeit des Gesundheitssystems war. Ganz viele kleine, profitorientierte Privatkliniken, wo halt nicht so leicht ist wie in einem riesengroßen Krankenanstaltenverbund in Wien, wo, wenn man das AKH noch dazu rechnet, 40.000 Leute arbeiten und ich weiß nicht, es weit über 10.000 Betten gibt, dass es halt relativ leicht, dass wer, wenn sich der Krankheitszustand verschlechtert, innerhalb kürzester Zeit von der Station X auf Y oder sogar ins andere Krankenhaus verlegt
wird. Das ist wahr, ja.
Wohingegen, wenn es in einem Bereich mit gleich viel Bewohnern und Bewohnerinnen 110 voneinander unabhängige, profitorientierte Privatkliniken haben, dann fragen sie die alle gegenseitig, was wollt ihr denn zu uns bringen? Na, jetzt sichert es zuerst einmal ab, dass wir das Geld kriegen dafür und erst dann nehmen. Und bis dahin ist er verreckt. Das ist die Realität. Und da sind wir wieder bei dieser Profitgeschichte irgendwie. Und gerade das ist ja ein Bereich, wo, ich meine, wir sehen es ja ganz stark in der Pflege, und in der Kleinkindpädagogik, Kindergarten hat man früher dazu gesagt, dass ganz viele Leute diese Ausbildungen machen wollen, weil sie Sinn drin sehen. Und das kann ich verstehen, weil diese Tätigkeit macht ja auch Sinn. Aber ganz viele Leute haben irrsinnig schnell den Hut auf diese Arbeit, weil sie sehr schnell frustriert sind von der Realität in dieser Arbeit, aber natürlich auch von den Arbeitsbedingungen. Und da kommt einfach ganz stark diese Sinnfrage auch hinein. Ja? Und Sinnfrage im doppelten Sinn, glaube ich. Ja? Nämlich einerseits, was hat meine Arbeit für einen Sinn? Andererseits, was hat mein Leben für einen Sinn? Und das ist eine Frage, die sich schon sehr viele Menschen stellen. Ja? Und ich glaube, je jünger die Generationen werden, also im Sozialbereich haben wir Umfragen dazu gemacht, wird nicht nur diese Frage nach der Arbeitszeit, sondern auch die Frage nach dem Sinn immer stärker und stärker. Warum soll ich was hackeln, was keinen Sinn macht? Ja? Dann arbeite ich lieber nur so wenig, dass ich nebenbei noch gut leben kann, aber mehr Zeit investiere ich nur dann, wenn ich auch den Sinn erkennen kann. Ich opfer mein Leben nur für was, was Sinn macht.
Na und vor allem, also ich würde das tun können, wo ich einen Sinn sehe. Ne? Das ist ja ganz klar, ne? Also ich glaube nicht, wenn man, also dass Leute in der sozialen Hängematte gibt. Es wird sicher immer wieder Leute geben, ja, die in der sozialen Hängematte.
Eine Minderheit, eine verschwindende Minderheit.
Ja, aber das
Minderheit.
Ist wirklich in der Minderheit, ja. Weil ich denke mir, auch wenn du dann ehrenamtlich irgendwo arbeitest, ist ja das genauso Arbeit. Ja. Also darum habe ich ja die Frage gestellt, nicht, wie definieren wir Arbeit? Ne? Und für mich stellt sich die Frage ja, also wenn ich jetzt dann sage, ich will einen Sinn in dem sehen und ich mache jetzt zum Beispiel einen Job, der mir nicht taugt, ja, gibt es nicht die Möglichkeit oder für mich zum Beispiel, also oder ein Vorschlag wäre zum Beispiel über das AMS ein Geld zu kriegen für die Weiterqualifikation, ja, für eine weitere Aus- und Weiterbildung.
Da würde ich ganz gern, auch einhaken zur Weiterausbildung. Es gibt nämlich aus 2011 ein sehr, sehr interessantes Experiment, eine sehr, sehr interessante Studie von Brenning, Meyer und Blonk. Das sind zwei Holländer, die in der Stadt Lelystad 125 Teilnehmerinnen in drei Gruppen eingeteilt haben. Eine Gruppe davon hat einen Gutschein für 700 Euro für beispielsweise Weiterbildungen, Qualifikationen etc. bekommen. Und alle zwei Wochen hat man sich dann mit einem Berater oder mit einer Beraterin im Nachhinein besprochen über dieses Ausgeben dieser Gutscheine für die Weiterbildungen, wie es weitergeht. Die zweite Gruppe, wo es weniger oder sagen wir, wo es mehr um das Selbstbewusstsein gegangen ist, hat ein Konzept aufbekommen, das nennt sich das Jobs-Konzept. Das ist aus den USA von 1980, dort ist das gestartet worden. Und da ist es weniger konkret um die Jobsuche und eben mehr um die Stärkung des Selbstbewusstseins und die Bekämpfung der Anzeichen von Depressionen oder psychischer Belastung bei Arbeitslosen gegangen. Die Methoden sind dabei ganz einfach, sind gängige Methoden in solchen Projekten. Brainstorming, Rollenspiele, Gruppensitzungen, Gruppenunterstützungen. Das Ziel bei dem Ganzen war, mit Rückschlägen umzugehen, ja, wo wir wieder bei dem Thema von vorher sind, dass es ganz einfach einen Raum für Fehler und einen Raum fürs Scheitern gibt. Und die Dynamik der Gruppe, also jetzt nicht eine Einzelperson, ein Betreuer oder ein Lehrender, sondern die Dynamik der Gruppe hat die Unterstützung gegeben in dem Fall. Die Dauer von dieser zweiten Gruppe, von diesem Projekt, hat 5 Wochen betragen und danach ist ein-, zweimal im Monat hat man sich noch einmal mit einem Berater zusammengesetzt und das Ganze wieder gespiegelt zu bekommen. In der dritten Gruppe, das war eine sogenannte Kontrollgruppe, da hat es keine Intervention gegeben. Und jetzt ist interessant bei dieser Studie, dass die Ergebnisse sehr unerwartet waren, vor allem für Politiker und auch Kritiker dieser Methoden und dieser Studien. Denn die meisten haben sich erwartet, dass die Gutscheine, also die Gutscheingruppe, die höchsten Erfolgschancen hat, was aber prinzipiell einfach nicht so war. Denn die Gruppe, wo es um Selbstbewusstsein gegangen ist, um die Selbstreflexion in der Gruppe, um die Dynamik, hat ums Doppelte höher, also die Chancen waren ums Doppelte höher im Nachhinein. Ja, das belegen die Zahlen, zu den Zahlen komme ich dann auch noch später. Es ist nämlich keine positiv-statistische signifikante oder kein positiv-statistischer signifikanter Effekt auf die Motivation oder somit auf die Erfolgschancen bei Jobsuchen umgeschlagen. Warum? Das haben sie in dieser Studie auch beschrieben, weil oft die Teilnehmer keine konkrete Vorstellung von ihren eigenen Fähigkeiten und somit auch nicht von den Wünschen haben, die sie von ihrem Job verlangen würden oder was sie gerne berufstätig machen würden. Und genau das war dann dem geschuldet, oder genau das war das Problem, dass sie gar nicht gewusst haben, für was geben sie die Gutscheine genau aus. Ja, dann hast du genau dieses Problem. Und in der zweiten Gruppe hat eben die Wahrnehmung für die Fähigkeiten, also dass du dann eben gewusst hast, was will ich von meinem Job, was kann ich überhaupt in meinem Job, was kann ich leisten. Ja? Auch die Wertigkeitsfrage dann im Endeffekt gezeigt, dass das einfach mehr Sinnhaftigkeit hat im Endeffekt. Ja, im Detail kann ich jetzt noch abschließend zu der Studie sagen, nach 6 Monaten haben 26% der Gruppe mit der Stärkung des Selbstbewusstseins einen Job gefunden, 11% aus der Kontrollgruppe, wo wie gesagt gar nicht interveniert worden ist, und 9% aus der Gutscheingruppe. Und das zeigt sogar, dass diese Gutscheingruppe oder dieses Gutscheinsystem sogar weniger produktiv ist, als wenn man einfach die Leute machen lässt, wie sie wollen. Ja, die haben dann einfach quasi das Geld bekommen und haben sich selber auf Jobsuche begeben müssen oder auch nicht. Wie gesagt, es ist nicht interveniert worden. Und sogar da haben 11% nach 6 Monaten einen Job gefunden. Im Gegensatz zur Gutscheingruppe, wo es nur 9% waren. Also das zeigt mir absolut, was falsch läuft. Und noch einmal, um darauf zurückzukommen, dieser Leistungsdruck ganz einfach in den Kursen, die man aufbekommt aus einem AMS. Für mich muss ich sagen, ich war in meinem ganzen Leben nicht ganz ein Jahr arbeitslos. Das war auch zwischen Zivildienst und Lehrstelle. Also das, ich weiß absolut, wie das ist und wie halt nicht langzeitarbeitslos zu sein, aber dass man da halt schon, du kommst dort rein, bist den ersten Tag am AMS, nachdem du 4 Jahre gearbeitet hast, und dann hauen du die Kurse um die Ohren und wollen das machen und dieses und jenes, und dann sitzt man mal dort und sagt, na Moment einmal, ich kann das und das und das, und wo können Sie mir da jetzt helfen? Und so läuft es halt ganz einfach nicht. Ja. Das ist das Problem.
Die Kurse oft sehr kurz gehalten. Eben, sehr und kurz. Und die Qualifikation erreichen, die einer erreicht, genau, der schon mehrere Jahre dorthin gearbeitet hat.
Und dann hast du in 6 Wochen, verpasst du 2 oder 3 Termine und wirst sofort vom Arbeitslosengeld gestrichen. So einfach ist das.
Für mich, nicht als Resümee gedacht, aber trotzdem in jedem Bereich und speziell in dem Bereich auch, ist es so, dass wir so funktionieren müssen, also dass die Masse so funktionieren muss, dass es den wenigen, die halt damit Geld machen, passt, damit es dort reinpasst ins System. Also das heißt, nicht für die Gesellschaft arbeiten, das ist gar nicht Ziel, sondern für die arbeiten, die halt dann damit, Aktien
sich ihr Halligalli betreiben oder im Prinzip.
Ihr Halligalli oder, ja.
Ja, im Prinzip ist es nichts anderes. Ja.
Und das trifft auch das, was der Axel gesagt hat vorher mit der Arbeit, der unbezahlten Arbeit zu Hause. Kinderbetreuung ist ja nicht so unbezahlt, sagen wir, wie Altenbetreuung. Warum? Die Alten brauche ich in Wirklichkeit wahrscheinlich gar nicht mehr. Vor allem die Bettlägerig sind, das ist nur eine moralische Frage. Nicht? Weil in Wirklichkeit, glaube ich, jene, die quasi Geld machen wollen, mit der Altenbetreuung nicht auseinandersetzen. Ja, das spricht ja dafür, dass die Privaten meistens zwar privat sind, wenn wir dabei sind, aber von der Öffentlichkeit unterstützt werden, sonst könnten sie das gar nicht mehr leisten. Das heißt, der echte Profitmacher ist ja da oft gar nicht da. Ja? Und die Alten, die ich daheim pflege, naja, da hat sozusagen der Profit macht eh kein Problem damit, weil das kostet ihm nichts. Ne? Das macht dann halt irgendeine Hausfrau, die zu Hause bleibt. Und der Mauer kann dann ausgebeutet werden in der Fabrik oder sonst irgendwo. Das entlastet von den gesellschaftlichen Verpflichtungen, vom Menschsein sozusagen. Und auch die Arbeitslosengeschichte ist ja in diese Richtung eine ganz dramatische Geschichte, weil wie läuft es an? Du machst eine Ausbildung, du arbeitest bei einer Firma oder bei mehreren Firmen in einem bestimmten Job, in einer bestimmten Tätigkeit, kriegst du eine gewisse Expertise, wie es zu einem guten Mitarbeiter, tragst dazu bei, dass ein anderer viel verdient, bringst deine Familie durch und dann sagt der andere, ich verdiene jetzt zu wenig, leider muss ich die Fabrik zumachen, weil irgendwo gibt es einen anderen, der macht es mir billiger und da kann ich mehr Profit machen. Und du stehst dann da und wir haben das auch noch so geregelt, und das ist jetzt speziell das, auf was ich hinaus will, und wir haben das auch noch so geregelt, dass der, der unverschuldet rausgehauen wird, der immer sein Bestes gegeben hat, auch Sinn manchmal in der Arbeit gesehen hat, oder eigentlich, wenn er gut war, sehr oft dann, der steht dann da und muss mit 55% in unserem konkreten Fall auskommen von dem, was er vorher gehabt hat. Und dann sagt mir Manu, wenn du nicht innerhalb eines gewissen Zeitraums, weiß nicht, was du alles gemacht hast oder keinen Job gefunden hast, dann kriegst du gleich mal gar nichts mehr oder überhaupt nur mehr, weiß nicht, Notstandshilfe oder was auch immer, was dann quasi als Minimum ist. Das heißt, du hast jahrelang reingekackelt, hast wem anderen beigetragen, dass er viel oder weniger anderen viel beigetragen, dass die gut leben und gut verdienen über die Maßen hinaus. Der sagt dann, ich brauche den nicht mehr und du musst dich dann quasi anstrampeln und deinen Leib und was auch immer zum Markt tragen und quasi zum AMS gehen und die dann sozusagen versuchen zu einem günstigeren Preis, und das ist ja auch das Nächste, dich verpflichten, einen Job zu nehmen, der da vielleicht gefällt oder ja, aber der Punkt ist der, dass du einen günstigeren Preis, weil sonst kriegst du gleich mal gar nichts mehr. Das heißt, die Spirale dreht sich nach unten. Und da mein vorläufig Einwurf zur Mindestsicherung. Ich verstehe das, was du gesagt hast, Axel, mit dem Bedenken, die du hast, vor allem, weil es oft von der Seite kommt, die eben Profit machen wollen. Ja. Für mich war da bedingungsloses Grundeinkommen nicht ersetzend zu manchen Sozialleistungen. Das heißt, es würde völlig unabhängig davon sein. Den großen Effekt, den ich davon mir erhoffe oder wo ich glaube, dass das auch hat, dass du im Falle, dass du ausgemustert wirst von dem Fabriksbesitzer, der sagt, mit dir mache ich zu wenig Geld, ich brauche den nicht mehr, dass das so nicht mehr funktioniert und ich dann quasi in der Arbeitslosen auch nimmer mehr gezwungen bin, alles anzunehmen, weil es mir irgendwas wegnehmen. Das heißt, ich habe meine Arbeitslose und ich habe eine Mindestsicherung, mit der ich notfalls auch länger über den Zeitraum drüber komme und nicht quasi Danke sagen muss, wenn mir einer quasi einen Job anbietet, der schon grenzt an wie sagt man, was man nicht annehmen muss. Es fällt mir jetzt der Begriff weg, ja? Irgendeinen Job, der halt gesellschaftlich, den man nicht anbieten darf, weiß nicht, Prostitution oder so. Ja?
Guten Sitten widerspricht.
Guten Sitten widerspricht, danke, Axel, das hat mir gefällt. Das heißt, dass ich sozusagen, das ist das Einzige, was ich ablehnen kann. Obwohl den guten Sitten widerspricht auch das, was die mit viel Geld machen. Dass sie mich zwingen, sozusagen mit Hilfe der Regierenden, der Regierungen, auch wenn es unsere waren, muss man auch sagen, mich zwingt sozusagen quasi wirtschaftlich zu prostituieren. Ja. Das täte mir vielleicht dann, ist vielleicht ein Hemmschuh sozusagen, dass das dann nicht mehr in dem Ausmaß sein kann, so wie es jetzt ist. Und mit einer Arbeitszeitverkürzung vielleicht würde das ein großer Schritt zu dem sein, was wir uns alle erhoffen. Ja, gutes Leben, gute Arbeit, gute Rahmenbedingungen für die Menschen, für die Masse der Menschen.
Und finanzieren könnte man das alles, die Vorschläge, die wir jetzt dann in der Diskussion erbracht haben, unter anderem mit einer Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer oder Finanztaxe.
Absolut, da sind wir uns total in.
Ja, genau.
Ich persönlich glaube halt, im Kapitalismus wird eine Mindestsicherung, eine Grundsicherung, egal wie man es jetzt nennt, nie so hoch sein, dass der Druck zur Lohnarbeit entfällt, weil sonst bricht das System zusammen. Ja? Also wir sind da an einer dieser berühmten Fragen, wo es gute Ideen gibt, die aber gleichzeitig ohne Verbindung mit der Systemfrage nicht umsetzbar sein werden. Ja, das ist eine gleiche,
die Systemfrage ist aber.
Weil es individualisiert. Ja, das ist ich bin ja auch sehr kritisch gegenüber diesem berühmten, was auch in den Reihen der Gewerkschaft, Arbeiterkammer oder Sozialdemokratie sehr weit verbreitet ist. Du die weiterbilden, dann hast du bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Mhm. Ja, was heißt denn das? Ich verdränge dann halt, wenn der schlechter gebildet ist. Dadurch entstehen keine zusätzlichen Arbeitsplätze. Ja, das ist eine kollektive Frage, wofür es kollektive Lösungen braucht.
Es gibt Leute, die kennen es gar nicht.
Und selbst das mit der Bildung.
Es gibt Leute, die kennen es gar nicht. Ja, und ich glaube, es gibt halt auch, es ist eh vorher erwähnt worden, Leute mit psychischen Erkrankungen, mit körperlichen Erkrankungen, die sind nicht fit für diesen kapitalistischen Arbeitsmarkt. Ich glaube, auch für die muss man Angebote schaffen. Früher hat man geschützte Werkstätten dazu gesagt, heute findet man das peinlich, diesen Begriff, und es gibt kein Angebot mehr für diese Leute. Und sie sind lebenslänglich ausgeschlossen aus dem Arbeitsmarkt. Und Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt hast du halt in dieser Gesellschaft auch sehr oft sozialer Ausschluss in Wirklichkeit. Und das ist ja das Drama, was nachher entsteht. Ja. Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass man in Richtung kollektiver Lösungen weiter nachdenken sollten, dass im Kapitalismus es kein menschenwürdiges Leben für alle geben kann, weil das ist ein Widerspruch zum Kapitalismus.
Das ist der Sinn dahinter, ja.
Ich glaube, natürlich, wenn es ein gescheites Grundeinkommen gehabt hätte, würde niemand zu Amazon arbeiten gehen.
Ja, dann müsste Amazon sich bemühen, das ordentlich zu machen.
Genau, genau. Und genau deswegen wird es nicht geben, weil Amazon so viel Einfluss hat. Ja. Und
dann gab es Amazon nicht, weil dann der Bezos den Hut drauf hat.
Wie das bei der Lauder Motion ein Kollektivvertrag mit wie viel waren es? 846 oder
747 Euro. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja gigantisch, oder?
Brutto für 40 Stunden Vollzeitangebot.
Das ist unanständig.
Das sind die Perversionen unseres Systems. Das ist eigentlich auch sittenwidrig. Das ist ein Schandlohn, heißt es sogar, im Juristischen in Österreich. Das ist, glaube ich, der Punkt irgendwie, wo wir drauf kommen. Unser Podcast ist eine wichtige Geschichte, aber unser Podcast ist nur ein Hintergrund unserer politischen Tätigkeit als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen gegen Notstandspolitik. Nichtsdestotrotz hoffen wir, ihr habt aus dem Podcast ein bisschen was für euch mitnehmen können. Wenn ihr Rückmeldungen dazu habt, wenn ihr Ideen für zukünftige Podcasts habt, wir werden mindestens einen im Monat produzieren, dann schickt uns das an kontakt@widerstand.at. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Der Podcast kann mittlerweile abonniert werden im iTunes Store. Da würden wir uns besonders drüber freuen. Genauso freuen wir uns, wenn es euch so gut gefallen hat, dass es auf Instagram, Twitter, Facebook oder allen anderen sozialen Medien, für die ich schon zu alt bin, weiterverbreitet. Und wenn es beim nächsten Mal wieder zuhört. Passt auf euch auf, bleibt gesund und auf Wiederhören!
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.